HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Juristen und Krimi-Autor Dr. Harald Hans Körner, Gastgeberin Ruth Fühner. Jurist und Krimi-Autor, das ist zugegeben ein fast schon sträflich knappes Etikett für einen Mann mit durchaus schillerndem Hintergrund. Für einen Karnevalsbüttenredner, Hobbyarchäologen und Kunsthändler, der sich in seiner Zeit als Oberstaatsanwalt in vorderster Front für die Liberalisierung des Drogenrechts unter anderem in Frankfurt einsetzte. Herzlich willkommen, Harald Körner.
Seien Sie gegrüßt.
Herr Körner, als wir unseren ersten Kontakt aufgenommen haben, da haben Sie so enthusiastisch gleich erzählt von Ihrer Kindheit und Jugend, dass ich dachte, klar, wir haben die großen Themen, Ihr berufliches Engagement und das Schreiben jetzt, aber wir steigen doch ganz vorne ein. Geboren sind Sie 1944 im zerbombten Mainz als Sohn eines Blumenhändlers. Was war das für eine Kindheit?
Eine wunderbare Kindheit. Ich habe zwar meine Eltern nie gesehen, aber
weil die arbeiteten.
Sie arbeiteten von früh bis spät in dem Blumengeschäft, das war ein Bahnhofsgeschäft. Und wir als Kinder spielten in dem Blumenladen. Und mit zunehmendem Alter wuchsen wir in diese Aufgaben der Blumenbinderei hinein. Und ich habe dann mit zunehmendem Alter auch als Blumenbinder agiert. Wir haben Schlösser dekoriert. Das waren herrliche Erlebnisse. Wir haben das Biebricher Schloss mit Blumen dekoriert in Kelchen. Wir haben Blumen an Decken montiert für Hochzeiten, für Tagungen, für Beerdigungen. Und für einen Künstler gibt es nichts Schöneres, als wenn er bei einer Dekoration ohne Beschränkung des Preises agieren kann. Und so hatten wir seinerzeit, ich kann den Namen ruhig nennen, bei einer Beerdigung des Herrn Böhringer.
Böhringer Ingelheim.
Eine Möglichkeit, Kränze und Dekorationen zu machen, wo Geld keine Rolle spielte. Und wir konnten also mit teuersten Blumen in Fülle die schönsten Blumendekorationen herstellen, die ich je erlebt habe.
Das hörte sich jetzt schon beinahe an, als ob die Zukunft prädestiniert gewesen wäre. Also irgendwas mit Blumen, irgendwas mit Kunst. Wir kommen auf die Kunst nachher noch, um zu sprechen. Aber das ist ja, glaube ich, nur die eine Seite dieser Kindheit gewesen. Die Schlösser, die Schönheit der Blumen. Und auf der anderen Seite war aber vor der Haustür direkt Trümmerlandschaft.
Ja, Mainz war in den Ende der 40er Jahre zu fast 90% zerstört. Und ich bin in Trümmern groß geworden, bin mit einem Bollerwagen durch die Stadt gefahren, habe Alteisen gesammelt und Altpapier und habe mit den Erlösen die kleinen Kinderfreuden finanziert. Aber auch da, man kann das vielleicht heute kaum noch nachvollziehen, habe ich mich an den wilden Blumen, die in den Trümmergrundstücken wuchsen, erfreut. Ich hatte von Kindesbeinen an eigentlich immer das Verlangen nach dem Schönen, selbst wenn es von mieser Umgebung umgeben war.
Aber offensichtlich haben Sie sich nicht nur an dem erfreut, was da an der Oberfläche blühte, sondern es ging irgendwie auch tiefer, oder?
Ja, diese damalige Zeit hat mich tief beeindruckt. Insbesondere war man damals auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Erlebnisse, die später mein ganzes Berufsleben dann auch geprägt haben.
Ich wollte eigentlich raus auf Ihre Teilnahme an Ausgrabungen am Römisch-Germanischen Museum. Und ich denke, das hat vielleicht auch was mit dieser Trümmerlandschaft zu tun. Dass man da doch auf Dinge möglicherweise gestoßen ist, die da an den Boden gekommen sind, an denen man sich als Kind begeistert hat und die vielleicht auch so eine Faszination an dem ausgelöst haben, was man vielleicht ja weiter unten im Boden finden könnte.
Ja, es war die Hauptstraße in Mainz, die Große Bleiche, war fast total zerbombt. Und das Römisch-Germanische Museum in Mainz musste nun, bevor neue Häuser gebaut wurden, in der Schnelle Ausgrabungen durchführen, hatte dafür aber nicht ausreichend Archäologen und sachkundiges Personal. Und so konnten wir als Buben uns an diesen Ausgrabungen beteiligen, durften miese Stücke, also zerbackene Münzen oder Henkel von irgendwelchen zerstörten römischen Krügen, die durften wir behalten. Nur eben die wertvollen Dinge lieferten wir selbstverständlich ab. Es war eine hochinteressante Zeit. Ich habe dann auch die Fundstücke, die ich ausgrub, später versucht, bei mir auch privat zu erforschen und zu identifizieren. Also bei den Münzen, auch wenn sie zusammengebacken waren, waren immer noch Reste von Inschriften, die ich dann deutete. Meine Eltern hatten mich in das humanistische Gymnasium in Mainz gesteckt. Und so war ich mit Feuereifer bei diesen Ausgrabungen dabei.
Also das wäre jetzt schon die zweite mögliche Berufsperspektive gewesen, neben dem Blumenbinder, der Archäologe. Aber der ist es dann nicht geworden, Harald Körner.
Es ging weiter, dass ich, um Geld zu verdienen, mich bei der Mainzer Allgemeinen Zeitung verdingt habe, die mich dann zu Taubenzüchter- und Hasenzüchtervereinssitzungen geschickt haben, wo ich also kleine Münze verdient habe. Ich kam dann in Kontakt mit Herrn Holzammer vom Zweiten Deutschen Fernsehen.
Der Intendant damals.
Der, nachdem er dann hörte, dass ich dann später Jura studierte, mich dann in die Presselandschaft bringen wollte. Ich wollte auf die Kunsthochschule gehen, mein Vater wollte dies nicht. Ich habe dann versucht, neben dem Jurastudium mit einem Bein, aber dennoch künstlerisch aktiv zu sein. Ich habe bei mehreren Jugendzeitschriften regelmäßig mitgearbeitet. Ich war als Karikaturist tätig. Eine Karikatur ist auch im Spiegel angenommen worden.
Geadelt.
Und ich kam dann im Rahmen dieser Bemühungen mit sehr vielen Künstlern zusammen, da ich selber auch Linoldrucke und Holzschnitte gemacht hatte, die mir ihre Probedrucke zur Verfügung stellten. Diese signierten Probedrucke habe ich dann als Student, studierte in Mainz und in Bonn, per Kleinanzeige angeboten und verkauft. Und habe auf diesem Wege nicht nur eine große Bekanntschaft mit Expressionisten gemacht, sondern mit einer Fülle von Künstlern und habe heute zu Hause noch eine ganze Sammlung von Grafiken, die aus der damaligen Zeit stammen.
Also Kunsthändler wäre auch noch eine Perspektive gewesen. Und nun ein Job, der allerdings dann nur in der fünften Jahreszeit funktioniert, Büttenredner.
Das ergab sich dann auch in der Zeit, als ich in Mainz studierte, dass ich nebenher auch ein bisschen Theater spielte und mir das Auftreten auf der Bühne sehr viel Spaß machte. Und so kam ich zum MCV und habe beim MCV...
Das ist der Mainzer Karnevalsverein?
Mainzer Karnevalverein und habe dort als Büttenredner agiert.
So, und jetzt ist eigentlich dann der Weg nur noch ganz kurz zum Oberstaatsanwalt, oder? Beide müssen Sie gut reden können?
Ja, ich wollte eigentlich nie als Jurist bei der Justiz tätig werden. Ich hatte mir einen ganz anderen Weg vorgestellt, wollte also entweder in die Wirtschaft, in eine Rechtsabteilung oder wollte bei den Medien irgendwo unterkommen. Es war auch eigentlich schon ganz kurz vor einem Abschluss nach meinem juristischen Examen kam ich mit Karl Korn zusammen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der mich in die Rechtsabteilung vermitteln wollte. Und dann auf einmal ging der Berufsweg in eine ganz andere Richtung. Ich hatte bei Professor Mergen in Mainz promoviert über ein sehr ungewöhnliches Thema, nämlich Sexualdelikte von Opas.
Und heute hochaktuell, damals noch gar kein Thema.
Habe 500 Fälle ausgewertet und da kam nun im Rahmen dieser Promotionsarbeit plötzlich eine Problematik, die meinen ganzen späteren Berufsweg prägte, dass nämlich von der Firma Schering eine Pille auf den Markt gebracht wurde, die Androcur hieß, eine triebdämpfende Pille. Und man als Jurist sich dann vor der Frage stand, Wenn Kriminalität mit der Einnahme einer Pille beseitigt werden kann, ist das dann wirklich Kriminalität oder ist das eine Mischung von Krankheit und Kriminalität? Über diese Frage bin ich dann später grübelnd auch wieder gestoßen im Rahmen der Drogenproblematik. Ich sollte dann aufgrund dieser Promotionsarbeit in die Rechtsabteilung von Schering nach Berlin kommen. Das hat sich dann zerschlagen. Es gab dann nochmal eine Episode bei den Medien. Ich bekam einen Auftrag zu untersuchen. Es war damals die Zeit der Halstuchmorde von Francis Durbridge. Und diese Halstuchmorde hatten Nachahmer gefunden. Und es wurde diskutiert, ob diese Filme im Fernsehen, ob die unter Umständen Kriminalität begünstigen. Ich habe dann ein Gutachten zu dieser Frage gemacht und kam zu dem Ergebnis, dass diese Filme keine Kriminalität in irgendeiner Weise begünstigen, aber die Art der Tatausführung beeinflussen können.
Auch das ist ja eigentlich wieder, mündet in eine ganz gegenwärtige Diskussion darüber, wie Gewaltspiele zum Beispiel im Internet sich auf Jugendliche auswirken.
Ja, ich kam da in eine etwas seltsame Diskussion dann hinein. Ich habe also die gesamte Rechtsprechung durchforstet, ob es mal irgendwelche Bestimmungen gab, die Darstellung, die minutiöse Darstellung von grausamen Morden in Filmen zu verbieten. Und ausgerechnet im Dritten Reich gab es ein solches Gesetz, was aber trotz dieser Zeitläufte durchaus vernünftig formuliert war. Es hieß nämlich in diesem Gesetz, dass verboten ist, beispielsweise die Details in einem Film darzustellen, wie ein Mörder mit einem Hackbeil oder mit einem Messer eine Leiche zerschneidet. Also diese Details. Denn das war letztlich die Frage, die übrig blieb, ob man mit blutrünstigen Filmen unter Umständen einen Täter, der zu Mord entschlossen ist, zu einer besonders blutrünstigen Tatausführung verleiten konnte. Und da kam ich am Ende meines Gutachtens zu dem Ergebnis, dass diese Gefahr durchaus besteht und dass es eigentlich auch keinen vernünftigen Grund gibt, in Filmen solche Details des Hinschlachtens von Menschen zu zeigen. Es kam hinzu, dass damals ein Buch rauskam, was verboten werden sollte, ein Leitfaden des Mordens. Und in diesem Buch, das war ein Wälzer von fast 1000 Seiten, wurde im Detail dargestellt, wie man Menschen töten, zerschnippeln und zerfleischen kann. Ein ganz furchtbares Buch, was mir aufzeigte, dass die grenzenlose Freiheit nun auch nicht unbedingt vorteilhaft sein muss.
Harald Körner, wir machen jetzt eine erste Zensur bei diesem ernsten Thema. Wir hören Cellomusik von Johann Sebastian Bach und danach sprechen wir über Ihren Kampf für die Liberalisierung des Drogenrechts in Frankfurt. Pablo Casals spielte das Menuet aus Johann Sebastian Bachs erster Cello-Suite. Gast im HR2-Doppelkopf bei Ruth Fühner ist Dr. Harald Körner, ehemaliger Oberstaatsanwalt und jahrelang Leiter des Dezernats Betäubungsmittelkriminalität beim Oberlandesgericht in Frankfurt. Herr Körner, Sie haben schon mal angedeutet, dass Sie die Frage beschäftigt hat, ob bestimmte Tatbestände nicht unter das Strafrecht fallen sollten, sondern eher als Folgen von Krankheit angeschaut werden sollten. War das auch ein Grund dafür, dass Sie sich mit diesem Gebiet dann beschäftigt haben, mit dem Betäubungsmittelrecht?
Nein. Ich bin 1974 zur Staatsanwaltschaft nach Frankfurt gekommen und habe nach 2 Jahren gesagt, ich mache alles als Dezernent, aber keine Rauschgiftfälle. Die Antwort meiner Behördenspitze war, aber wir brauchen sie dort. Und ich wurde Rauschgiftdezernent. Ich habe 2 Jahre dann nach der damaligen Übung Strafverfolgung betrieben, Drogenabhängige genauso wie Dealer in gleicher Weise eingesperrt und für harte Bestrafung gesorgt. Aber nach relativ kurzer Zeit gewann ich die Erkenntnis, dass das der falsche Weg ist, zumal ich immer als Staatsanwalt die Devise hatte, ein Staatsanwalt hat 2 Arme, er muss auf der einen Seite für Strafe sorgen und auf der anderen Seite muss er helfen. Und diese Erkenntnis hat mich dann auch im Drogenbereich dazu geführt, zu unterscheiden zwischen den 2 Bereichen, der Dealer und Schmuggler und der Konsumenten. Ich habe ganz am Anfang, es gab damals eigentlich noch keine Drogenberater, bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt etwas eingeführt, was die Kollegen undenkbar fanden, nämlich eine Sprechstunde für Drogenabhängige. Jeden Montag kamen Drogenabhängige, die bei mir ein Ermittlungsverfahren laufen hatten. Es wurde Kaffee und Kakao gekocht und Schokolade und Kuchen war da.
Auch Drogen.
Und dann konnten diese Drogenabhängigen ihre Lebensprobleme mir schildern. Und es wurde auch über das Verfahren gesprochen und überlegt, wie man eine Therapie vorbereiten konnte. Nun waren diese Möglichkeiten als Staatsanwalt naturgemäß beschränkt und wurden dann später von Gerichtshelfern und Drogenberatern übernommen.
Aber Sie hatten natürlich auch einen bestimmten juristischen Rahmen überhaupt für Ihre Möglichkeit, juristisch damit umzugehen. Also das heißt, die Gesetze waren relativ eng auch gefasst.
Die Gesetze waren am Anfang sehr eng gefasst. Nur als Beispiel, Drogenabhängige mit schwerwiegenden Strafen mussten untergebracht werden mit einem Unterbringungsbefehl. In Landeskrankenhäusern wurden die hinter feste deutsche Mauern gebracht, ohne dass eine angemessene Therapie dort stattfand. Es sind damals die meisten Drogenabhängigen in Haft gegangen. Das hat sich dann nachher in den späteren Jahren zum Guten gewendet. Ich wurde also zu einem Fürsprecher für die Drogenabhängigen und habe, ich kann das im Einzelnen schildern, stufenweise für Verbesserungen des Betäubungsmittelgesetzes gekämpft und auch erreicht. Ich darf vielleicht hinzufügen, ich habe in den 70er Jahren meinen ersten Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz geschrieben, der dann eingestampft wurde, weil der Gesetzgeber, bevor der Kommentar gedruckt wurde, ein neues Betäubungsmittelgesetz schuf. Ich habe dann einen neuen Kommentar geschrieben, der bis die 6. Auflage erreichte und habe in der Folgezeit im Wege durch Rechtsgutachten dem Gesetzgeber Vorgaben gemacht, die in ganz vielen Stufen nachher vom Gesetzgeber auch nachvollzogen wurden.
Also ich nenne noch mal ein paar Beispiele. Es geht um die Zulässigkeit des Spritzentausches, Drogenkonsumräume, Vergabe von Heroin an Schwerkranke, Abhängige, Nutzung von Cannabis zu medizinischen Zwecken.
Ja.
Das alles ging nicht ohne Widerstände ab.
Das ging nicht ohne Widerstände ab. Es war regelrecht ein Kampf. Der damalige Drogenbeauftragte Lindner forderte meinen obersten Chef auf, mich aus dem Dienst zu entfernen, erstattete Strafanzeige gegen mich. Ich sei kein Staatsanwalt, sondern ich sei ein Straftäter und deswegen aus dem Dienst zu entfernen. Es war auch innerhalb der eigenen Behörde nicht einfach, diese Gutachten umzusetzen. Aber es gab eine glückliche Fügung. Ich saß als Staatsanwalt mit in der sogenannten Montagsrunde der Stadt Frankfurt, wo alle mit Drogenproblemen befassten Stellen der Stadt Frankfurt an einem Tisch saßen. Man hat dort losgelöst von Parteizugehörigkeit oder Ministerium oder sonstiger Behördenzugehörigkeit nach vernünftigen Lösungen gesucht. Ich habe diese Bemühungen durch Rechtsgutachten unterstützt. Wir haben im Endeffekt das Glück gehabt, dass alle Fraktionen im Frankfurter Magistrat sich hinter die Ergebnisse der Montagsrunde gestellt haben, so dass dann auch meine Vorgesetzte eigentlich gar nicht anders konnten, als meine Gutachten letztlich zu billigen und grünes Licht dafür zu geben. Auch das Ministerium hat dann schließlich diesen Gutachten zugestimmt. Und was für mich dann besonders angenehm war, dass fast allen Rechtsgutachten, die ich schuf, mit einer zeitlichen Verzögerung von 5 bis 10 Jahren der Gesetzgeber dann auch hinterherhinkte und das, was in meinen Gutachten stand, dann auch in das Gesetz schrieb.
Und Frankfurt hat eine Vorreiterrolle gespielt.
Ja,
bei der bundesweiten
ohne Zweifel, wobei das damit zusammenhing, dass die Not in Frankfurt auch am größten war. Es gab, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war im Jahr 1992 mit die höchste Zahl der Drogentoten. Und es waren eigentlich alle Methoden ausprobiert worden, sodass letztlich man nach neuen Wegen Ausschau halten musste, die dann in der Montagsrunde auch gefunden wurden.
Was würden Sie sagen, ist das ein richtiger Eindruck, dass der Drogenkonsum bei uns nachgelassen hat auch, möglicherweise auch aufgrund dieser Politik?
Ich glaube nicht, dass der Drogenkonsum nachgelassen hat. Ich glaube, dass die Probleme sich verschoben haben und dass wir bestimmte Drogenprobleme gar nicht wahrnehmen wollen. Ich habe auch versucht, in diesen Bereichen tätig zu werden, allerdings mit weniger Erfolg. Es gibt eine riesige Problematik der Arzneimittelabhängigkeit, gerade von Frauen, wo eigentlich die Öffentlichkeit sehr wenig Kenntnis davon nimmt. Es ist sicher, die Alkoholproblematik hat sicher zugenommen. Richtig ist, dass die Heroinproblematik im Abnehmen begriffen ist, dass Designerdrogen nach wie vor im Vormarsch sind und bei Kokain weiß man noch nicht so recht. Die Zahlen steigen zwar noch leicht an, aber es ist schwer zu deuten, ob die steigenden Zahlen damit zusammenhängen, dass der Drogenmarkt Frankfurt zunimmt oder ob die Zahlen damit auch einen steigenden Kokainkonsum in Deutschland signalisieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Drehkreuz Rhein-Main vor allen Dingen ein Handelsplatz geworden ist, wo riesige Mengen von Drogen umgesetzt werden. Aber teilweise haben wir in Deutschland schon die Situation, ähnlich wie in Südamerika, dass es Lager von Drogen gibt, die gar nicht mehr abgesetzt werden können.
Also auf der einen Seite haben wir die Entkriminalisierung als Entlastung für die Abhängigen, auf der anderen Seite haben wir das alte Problem der Dealerkriminalität und der großen Handelsringe. Sie haben ja als Drogenfahnder auch weltweit Ermittlungen durchgeführt.
Ich war in einer Zeit Staatsanwalt, in der die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs noch verlangte, dass bei Verfahren gegen kriminelle Vereinigungen, wenn ein Mitglied einer solchen Vereinigung zum Beweis dafür, dass er in Wirklichkeit kein Vereinsmitglied war, einen Zeugen im Ausland benannte, der das bestätigen sollte, dann mussten wir damals ins Ausland reisen und irgendwo in Afrika oder in Asien diesen Zeugen suchen und vernehmen, um damit diese Behauptung des Angeklagten widerlegen zu können. Diese Rechtsprechung hat sich inzwischen geändert, dahin, dass heute der Bundesgerichtshof sagt, der Zeuge, der nicht in der Hauptverhandlung präsent ist, der ist nicht existent. Aber nach dieser alten Rechtsprechung bin ich quasi rund um die Welt gereist, war in allen Drogenproduktionsländern, habe dort die Produktion, aber auch das Elend der Drogenabhängigen in Südamerika und in Asien kennengelernt.
Und dabei sind natürlich auch die politischen Implikationen ins Blickfeld geraten, denn da ist viel Geld unterwegs, da ist Macht mit verbunden, politische Interessen, Verflechtungen, Kartelle.
Ja, also man ist, das macht die Auslandsermittlungen so schwierig. Man ist ja im Ausland als Staatsanwalt nur Gast und kann zwar versuchen, bestimmte Dinge aufzuklären, wenn aber die dortige Regierung oder das entsprechende Ministerium keine Unterstützungsbereitschaft zeigt, kommt man da nicht sehr weit. Ich habe seinerzeit in Bangkok Ermittlungen geführt gegen eine kriminelle Vereinigung. Der Polizeipräsident sagte mir jegliche Unterstützung zu. Und diese Bande traf sich regelmäßig in einem Bordell. Das Ende meiner Bemühungen war, ich bekam einen Hinweis von einer Prostituierten aus diesem Bordell, dass der Polizeipräsident, der eigentlich mir jegliche Unterstützung zugesagt hatte, der lag mit der Bandenchefin zu dem Zeitpunkt, als mit mir das Bordell durchsucht wurde, zusammen im Bett und war selber Mitglied dieser Organisation, wo er kraft Amtes eigentlich verpflichtet war, meine Ermittlungen zu unterstützen. Also solche Widersprüche erlebt man dann bei Auslandsermittlungen.
Im Inland ist der Drogenkonsum in ganz anderen Kreisen, als man so gemeinhin denkt, ja auch verbreitet. Stichwort Doping. Sie sind ja auch Vorstandsmitglied der Nationalen Anti-Doping-Agentur.
Jawohl. Ich war das allerdings nur 2 Jahre, habe dann aber mich zurückgezogen, weil die Möglichkeiten, die NADA in Deutschland hat, mir nicht mehr erlaubt haben, an diesen Sitzungen weiter teilzunehmen. Es spielte die Politik so stark in die NADA-Entscheidungen hinein. Ich will ein Beispiel nennen. Es saß zur damaligen Zeit ein Arzt mit im NADA-Vorstand, der selber in der Vergangenheit als Dopingarzt tätig war. Wir haben dann bei den Beratungen uns so in die Haare gekriegt, dass ich sagte, also entweder er oder ich, es macht keinen Sinn, auf diese Art und Weise zusammenzuarbeiten. Es fehlte die notwendige finanzielle Unterstützung für die NADA und es fehlte die Bereitschaft, engst mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Denn meine These war es, man wird nur Dopingärzte, Sportmanager und ähnliche hochgestellte Personen im Sport des Dopings überführen können, wenn die Bereitschaft da ist, auch V-Personen gegen derartige hochgestellte Personen einzusetzen. Sonst erwischt man einzelne Sportler, aber nicht die Leute, die Dopingdrogen an die Sportler verteilen.
Harald Körner, hier machen wir die nächste Zäsur. Wir sprechen gleich über Ihre Hauptbeschäftigung im dritten Lebensalter sozusagen, über das Krimi-Schreiben. Jetzt machen wir erstmal wieder Musik, und zwar diesmal von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Mellers-Quartett spielte den zweiten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts sogenanntem Jagdquartett. Und ich muss zugeben, hier im Studio haben wir da nicht besonders aufmerksam zugehört, weil ich nämlich von Harald Körner zwischendurch wissen wollte, was ihn eigentlich ja dazu gebracht hat, durchzuhalten bei diesem ja sehr widerspenstigen Kampf für die Liberalisierung des Drogenrechts und natürlich auch in einem von juristischen Angelegenheiten vollgestopften Tagesplan. Harald Körner, was hat Sie aufrechterhalten? Was waren Ihre Erfolgserlebnisse?
Also im Gerichtssaal erlebt man eigentlich sehr viel Elend. So wie die Robe, so ist eigentlich der Tagesablauf schwarz, ganz schwarz. Und wenn man zwischen diesen schwarzen Erlebnissen nicht irgendwo auch den Himmel sieht und beglückende Elemente hat, könnte ich also diesen Beruf nicht ausüben. Ich will vielleicht einmal ein Beispiel erzählen. Ich habe eine Drogenabhängige kennengelernt, die kurz vor dem Drogentod war, habe sie unterstützt. Sie hat eine Therapie gemacht. Die Therapie ist erst schief gegangen, die zweite Therapie ging dann besser, sie hat eine dritte Therapie gemacht und schließlich gelang es mir, sie bei einer Bank unterzubringen, wo sie Karriere gemacht hat. Sie hat einen Bankmanager geheiratet, hat mehrere Kinder heute und dieses Führen von einem Mensch aus dem tiefsten Elend in ein wunderschönes Leben, das ist ein beglückendes Gefühl, das man als Staatsanwalt erlebt, was einem dann auch die negativen Erlebnisse irgendwo erträglich macht.
So, und jetzt ziehen wir unter das erste Berufsleben von Harald Hans Körner den Schlussstrich und schauen, was er als Johannes Frumen seit 2009 tut, nämlich Kriminalromane schreiben. Frumen, schätze ich mal, bei einem Altsprachler ist die lateinische Übersetzung Ihres Namens?
Frumentum, Getreidekörner. Ich habe diesen Pseudonym gewählt, weil ich nicht wollte, dass meine wissenschaftlichen Veröffentlichungen vermischt werden mit Kriminalromanen. Ich schreibe nur Kriminalromane zu Drogenthemen oder Giftthemen, wobei ich bei jedem Roman versuche, ein soziales Problem aufzugreifen. Mir geht es bei den Kriminalromanen darum, aufzuzeigen, wie tatsächlich von mir zumindest zum Teil erlebte Fälle tatsächlich bei der Justiz passieren, wie die einzelnen Prozessbeteiligten mit der Problematik umgehen, damit der Leser so einen Eindruck bekommt, wie es bei der Justiz, wie es bei der Polizei zugeht.
Ihr erster Kriminalroman heißt Sterbeengel. Da geht es um eine Sterbehilfeorganisation. Auch das ein Fall, der in Ihrer Praxis vorgekommen ist?
Natürlich wandelt man beim Schreiben eines solchen Romans nicht nur die Namen, die Zeiten und die Örtlichkeiten ab, sondern man muss, damit es überhaupt ein Roman wird, den Sachverhalt verändern. Aber die Grundproblematik, die diesem Roman zugrunde liegt, mit der habe ich als Staatsanwalt gerungen.
Also diese Organisation, um die es da geht, die verkauft ihrer lebensmüden Kundschaft das Gift zu Wahnsinnspreisen.
Es wird immer Menschen geben, die gefährliche Gegenstände für Geld verkaufen, egal ob das Gifte, Waffen, Drogen oder Sprengstoff ist. Und man wird, so feinsinnig man Gesetze formulieren kann, nie ausschließen können, dass noch eine Lücke bleibt, die Straftäter sich zunutze machen. Nur, was mich an dieser Problematik so aufgeregt hatte, war, dass ausgerechnet der Personenkreis, dem die Gesundheit der Bevölkerung ans Herz gelegt wird, die Recht und Ordnung wahrnehmen sollen, also Ärzte und Rechtsanwälte, dass die ohne Skrupel eine solche Organisation gründen und dabei ja nicht nur Gift verkaufen, sondern das macht ja das Besondere dieser Organisation aus. Man kombinierte dies so mehr oder weniger mit den Aufgaben eines Beerdigungsinstitutes. Man bot also den noch lebenden, lebensmüden alles an, was zu einem Begräbnis, Trauerkarten, Trauermesse und all diese Einzelheiten gegen Geld an, wohl wissend, dass man diese Leistungen nach dem Tod würde nicht erbringen, und hat diese Leute finanziell ausgenommen wie eine Mastgans. Und kurze Zeit, nachdem dieser Kriminalroman erschien, gab es einen neuen Gesetzentwurf des Justizministeriums, der die gewerbsmäßige Sterbehilfe unter Strafe stellte. Darüber hätte ich mich eigentlich freuen können. Aber bei diesem Gesetzentwurf gab es dann bei dieser Strafnorm einen Absatz 2, in dem Ärzte, Pfleger und ähnlich nahestehende Personen von der Strafbarkeit ausgenommen waren, weil der Gesetzgeber im Glauben war, dieser Personenkreis, der wird nur verantwortungsvolle Sterbehilfe treiben, der wird nie irgendwie kriminell aktiv werden. Und nachdem dieser Gesetzentwurf dann vorlag, wurde von den verschiedensten Parteien, ich glaube, das ist einmalig, mein Kriminalroman angefordert, weil in diesem Kriminalroman nun ausgerechnet der Personenkreis, der in dem Gesetzentwurf ausgenommen werden sollte, kriminell war. Und es war dann für mich ganz beglückend, dass am Ende der Diskussion dieser Absatz 2 gestrichen wurde.
Tja, so eine Wirkung wünscht sich wahrscheinlich mancher Krimi-Autor. Sie haben es ja richtig auf eine Serie angelegt, Harald Körner. Im Mittelpunkt immer ein Staatsanwalt, Flamme heißt der. Der ermittelt im zweiten Krimi auch in der Karl-Marx-Buchhandlung in Frankfurt. Was für eine Spur verfolgt er denn da?
Der zweite Roman ist im Augenblick noch unter dem Arbeitstitel Totengräber. Es geht in diesem Roman um Rufmord. Und dieser Rufmord wird gegenübergestellt einem tatsächlichen Mord. Und in mehreren Gerichtsverhandlungen wird nun diese Problematik im Einzelnen erörtert, weil, so verrückt sich dies anhört, das Opfer eines Rufmordes teilweise fast schlimmer getroffen wird wie das Mordopfer, weil das Opfer des Rufmordes lebt weiter und muss mit der Schmach unter Umständen, wenn dies nicht in geeigneter Form richtig gestellt wird, muss mit der Schmach weiterleben. Und dennoch wird dieser Rufmord, der einen Menschen absolut ruinieren kann, relativ milde von der Justiz nach Beleidigungsvorschriften oder Vortäuschung einer Straftat in der Regel mit Geldstrafe belegt. Was auch mich zu einem Schmunzeln veranlasste, dieser Roman, der ja auch jetzt schon einige Monate geschrieben ist, enthält auch Passagen über den Verfassungsschutz. Und in diesem Roman tauchen also Episoden vom Verfassungsschutz auf, die ja praktisch als Fußnote für die derzeitige Diskussion um Verfassungsschutz dienen könnte, weil auch bei diesem von mir selbst erlebten Geschehen der Verfassungsschutz nicht nur eine unrühmliche, sondern eine skandalöse Rolle in diesem Fall spielte. Aber ich will nicht zu viel von diesem Roman verraten.
Der ist noch gar nicht raus.
Der ist noch gar nicht raus.
Wir beschließen dieses Gespräch, Harald Körner, ein bisschen fröhlicher, nehme ich jetzt mal an. Lassen nicht die düsteren Farben am Ende stehen, denn Sie arbeiten im Augenblick an einem Kinderbilderbuch. Da kommt der Grafiker nochmal zum Tragen, oder? Illustrieren Sie es auch selbst?
Jawohl. Es geht um einen kecken Floh namens Pipo, der immer dann eingreift, wenn eigentlich etwas Schlimmes passieren soll und den Politiker, den Staatsanwalt, das Kind, also verschiedene Personen durch einen Flohstich daran hindert, das Schlimme dann auch auszuführen. Eine relativ einfache Geschichte, die mit bunten Bildern illustriert werden soll.
Und ich vermute mal, die hat so ein bisschen familiären Hintergrund auch?
Nein, ich habe zwei Jungs, als die klein waren, für die Kinderbilderbücher gemacht. Unter anderem ein Bilderbuch, was sowohl im Text als auch im Bild total fertiggestellt wurde, aber noch bei keinem Verlag erschienen ist. Das hieß Der Nasenbohrer. Und meine Kinder wollten von mir immer neue Bilderbücher gemacht haben, für die ich aber während meines Berufslebens keine Zeit fand. Und ich hoffe, dass ich jetzt mehr Zeit für derartige Zeichnungen und Kinderbilderbücher finden kann.
Und für die nächsten Krimis. Ganz Jawohl. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Dr. Harald Hans Körner alias Johannes Frumen. Mit der letzten Musik landen wir jetzt bei Franz Schubert. Hier ist David Frey mit dem Moment Musical Nummer 4.